Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast, der haut gleich mal einen raus. Er sagt nämlich, einfach nur mal auf ein Bier ins Zwei-Sterne-Restaurant. Und das sagt Martin Stopp, Küchenchef und Geschäftsführer des mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichneten Atama im saarländischen St. Ingberg. Ein Satz, der ziemlich genau beschreibt, wie Martin Stopp über moderne Spitzengastronomie denkt. Für ihn bedeutet Fine Dining nicht Distanz oder steife Etikette, sondern echte Gastfreundschaft, Persönlichkeit und die Freude daran, Menschen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Was ihm dabei besonders wichtig ist, bringt er mit einem einfachen Beispiel auf den Punkt. Wenn du als Gast in einem einfachen Restaurant einen Beilagensalat bekommst und da ist ein warmes Couton drauf, das fällt jedem auf, egal wie kulinarisch man gebildet ist. Und er meint damit, diese Kleinigkeiten machen es einfach häufig aus, ob der Gast sich an den Besuch erinnert oder nicht. Und er erzählt uns auch, warum für ihn Kaviar oder Hummer nicht den Unterschied machen, sondern die Liebe zum Detail und weshalb der Service die wichtigste Säule eines großartigen Restaurants ist. Warum er unterschiedliche Menüs für unterschiedliche Bedürfnisse entwickelt hat und was er im sogenannten Fine Dining noch alles verändern möchte. Darüber sprechen wir in dieser Folge des Food Talkers. Ganz viel Spaß mit Martin Stopp. Und bevor es losgeht, unterbrechen wir kurz für unseren Werbepartner Dubilliers. Wer gerne und regelmäßig kocht, weiß, irgendwann kommt der Moment, in dem gutes Kochgeschirr den entscheidenden Unterschied macht. Und genau dafür steht Dubilliers. Ein französisches Traditionsunternehmen, das seit Generationen Kochgeschirr für die Gastronomie entwickelt. Das Know-how aus den Profiküchen steckt heute auch in den Produkten für ambitionierte Hobbyköchinnen und Köche. Und rund 80% des Sortiments werden bis heute noch in Frankreich gefertigt. Besonders bekannt ist Dubilliers für seine traditionellen Eisenpfannen. Wer einmal ein gutes Steak, Bratkartoffeln oder Gemüse darin zubereitet hat, merkt schnell den Unterschied. Mit jeder Benutzung entwickelt die Pfanne ihre natürliche Patina und wird immer besser. Und deshalb begleitet sie viele Köchinnen und Köche ein Leben lang. Und neben den legendären Eisenpfannen umfasst das Sortiment von Dubilliers auch hochwertige Edelstahlpfannen und Töpfe sowie die berühmten Kupfertöpfe und Kupferpfannen, die seit Jahrzehnten in der Spitzengastronomie auf der ganzen Welt geschätzt werden. Präzision, Langlebigkeit und echtes Handwerk – dafür steht Dubilliers. Und wer sich jetzt selbst von der Qualität und den Kocheigenschaften von den Dubilliers-Produkten überzeugen möchte, kann diese jetzt für einen satten Rabatt von 20% bis zum 31.12.26 einkaufen. Ausgenommen davon sind bereits reduzierte Artikel, Sets und Sale-Produkte. Gebt einfach nur den Code FOODTALKER ein und bestellt euch eure Lieblingsstücke mit einem Rabatt von 20%. Alle Infos, den Link zum Shop und den Rabattcode findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das war die Werbung unseres Partners Dubilliers und weiter geht's mit Martin Stopp vom Zwei-Sterne-Restaurant Atama. Und präsentiert wird auch diese Episode von Der große Restaurant und Hotelguide. Und was auch auf jeden Fall zu erwähnen ist, dass Martin Stopp vom großen Guide als Koch des Jahres 2026 ausgezeichnet wurde. Wenn das nichts ist. So, aber los geht's jetzt und viel Spaß. Martin.
Jo.
Martin Stopp. Geiler Name.
Stopp!
Wo kommt der her, der Name?
Du, ich habe keine Ahnung.
Ahnenforschung betrieben?
Will ich tatsächlich mal machen. Also es ist ganz interessant. Du hast schon, der Name Stopp ist im Saarland schon, jetzt nicht inflationär geläufig, aber er taucht schon mal auf. Und witzigerweise gibt es auch drei verschiedene Familienstränge, die nichts miteinander zu tun haben. Ich finde den Namen eigentlich auch total Wo kommt's her? Gute Frage, ne?
Aber ist ein guter Name, oder? Oder hast du mal,
ich denke, es gibt ja Menschen, bekannt,
ja. Die hadern so mit ihren Namen, aber damit ja nicht. Musst du ja nicht, oder?
Ja, das wird immer wieder mal aufgegriffen, auch von der Presse. Da kannst du mal schöne kleine Wortspiele mitmachen.
Ja. Ist okay, gibt schon mal was. Schön. So. Die Presse greift dich ja auch ab und zu mal auf, ja, weil du ja, man kann ja sagen, recht erfolgreich unterwegs bist. Du hast das Restaurant Atama in St. Ingberg.
Genau.
Und das hat 2 Sterne und das ging auch relativ fix. Und davor warst du ja auch kein Unbekannter. Aber willst du mal erzählen, so ein bisschen deinen Weg, für die, die jetzt nicht immer im Saarland unterwegs sind und nur den Namen Stopp gelesen haben?
Genau. Ja, gerne, gerne. Also grundsätzlich bin ich so ein bisschen in die Gastronomie, würde ich mal sagen, reingeboren. Also die Eltern hatten ein gut bürgerliches Restaurant. Also mittlerweile, mein Bruder betreibt es mittlerweile schon, es gibt schon seit über 50 Jahren das Restaurant zum Frauenwald. Und ich war so ein bisschen der Nachzügler. Also ich habe 3 ältere Geschwister, eine Schwester und 2 Brüder. Und ich sag mal, der jüngste Bruder ist 12 Jahre älter als ich. Also ich war so ein bisschen hinterm Radar und eigentlich die anderen haben schon früh mitgeholfen im Betrieb. Ja. Die Geschwister und ich habe mir dann so ein bisschen, glaube ich, die Rosinen rauspicken können, habe aber doch irgendwie eine ziemliche Nähe zu der Gastronomie und dem Gastgebertum, auch über die Mama, die anfangs die Wirtin war, früher war es, später war es dann ein richtiges Restaurant, ist anfangs mal mit einer Pilzstube, ganz klassisch. Und der Legende nach hätte ich wohl schon recht früh als kleiner Stumpf hätte ich, da kam immer einmal die Woche die Salatfrauen, die haben dann Karottensalat, Weißkohlsalat, Gurkensalat, wurde immer einmal die Woche produziert und die haben das dann vorbereitet, die kamen extra dafür rein und ich habe anscheinend immer die letzte Geschmacksprobe gemacht, schon mit 5, 6 Jahren.
Ach was.
Kann mich nicht mehr dran erinnern, aber man sagt es so. Also anscheinend hatte ich schon so einen, einen ganz feinen Gaumen. So. Dann für mich war recht früh klar, also mein Bruder war auch Koch oder ist auch Koch geworden, war ein bisschen unterwegs, Berlin, Meisterschule besucht und so weiter und das war so ein bisschen mein Vorbild und da stand das für mich fest. So, und dann, das war 1996, Papa gefragt, er würde gerne Kochausbildung machen, wo gehe ich denn hin? Und er hat damals gesagt, ja gut, da gibt es 2 im Saarland, also er hat anscheinend schon immer ganz gut ausgekannt, den Klaus Erfurt, wie man ja heute weiß, war okay.
Gute Adresse,
gute absolut. Adresse. Und der war da gerade 22 Jahre alt und hat einen Stern gehabt in Völklingen. Also er war auch, glaube ich, bis heute mit der jüngste Sternekoch. Ja.
Ja.
Genau, und da gab es im Prinzip noch einen 2. Betrieb, wo ich tatsächlich später auch eine kurze Station zur Überbrückung hatte. Wäre auch eine sehr gute Wahl gewesen, aber mich hat es dann doch zum Klaus Erfurt hingezogen. Und wie gesagt, 1996, Social Media etc. gab es nicht. Ich war zwar schon mit den Eltern mal in einem Sternerestaurant essen, aber was da letztendlich passiert ist, was da mit Lebensmitteln gemacht wurde, das hat mich dann irgendwo völlig angefixt. Ja, also das war für mich auch vieles so neu. Und
das war was ganz anderes, ne? Ganz andere Welt als die du kanntest. Musstest du denn einen Test kochen oder musstest du irgendwas machen? Oder,
Schnibbeln? Wie gesagt, lange her, aber so wie ich es in Erinnerung habe, so Probeschichten, ich glaube, das hast du damals allgemein nicht gemacht. Ich meine, die Situation war damals ohnehin, denke ich, so, dass da ein hoher Stapel lag und man hat sich ausgesucht, wer ihm am besten gefällt. Ich glaube, die Tatsache, dass ich aus einer Gastrofamilie komme, hat ihn, glaube ich, von Anfang an begeistert.
Ja, der also, weiß, was...
Ja,
da also da weiß, hat er einfach
Potenzial gesehen, genau.
Auch, man hat ja auch dann schon inhaliert, wie das mit den Zeiten ist, wie das mit den Arbeitszeiten ist.
Und da hatte ich einen guten Start, denke ich, bei ihm. Ne? Und das, wie gesagt, das hat mich dann völlig begeistert. Fürs Kochen, da wollte ich weiter. Ich bin dann nachher noch ein Jahr auf die Bühler Höhe, noch mit ihm rüber. War aber da im Schlossrestaurant tatsächlich, also ein bisschen die erste Erfahrung mit großen Banketts, à la carte Service und so weiter, so ein bisschen mehr auf Masse in Verbindung mit Qualität. War auch eine gute Station, da war ich ein Jahr und dann war ich bei 2 Sternen in der Schweiz für 3 Jahre. Also erstmal die Wirtschaft zum Wiesengrund. Hans-Peter Hussung, auch ein Saarländer, ich glaube aus St. Ingbert da oben der Ecke war der, mittlerweile in Rente. Das war in Zürich, da war ich ein knappes Jahr und dann war ich noch 1,5 Jahre im Stucki Bruderholz damals, aber noch nicht bei Hans Stucki, bei dem ehemaligen Sous-Chef. Der Stucki ist da, glaube ich, 5 Jahre verstorben war ja zu dem Zeitpunkt und der Sous-Chef hat halt noch genau diese Schiene gekocht. Das war halt dieses urklassische
Das ging so weiter
nach Dessertwagen und das war auch eine geile Erfahrung.
Und wie hast du dir das ausgesucht? Bist du so strategisch vorgegangen oder weiter gereicht? Junge, jetzt musst du dahin und da suchen sie jemanden und so?
Ja, wie gesagt, die einzige Informationsquelle, das waren ja Kochbücher so ein bisschen, was du da mal Einblick haben konntest. Natürlich, was mich auch da hatte, bin ich aber leider nicht untergekommen, das war damals der Philipp Rochard, in Crissier. Das war ein Haus, das hat mich immer begeistert, also bis heute. Absolute Weltklasse. Und das hat leider nicht geklappt. Habe ich aber noch eine persönliche Absage, handgeschrieben, vom Philipp Rochard. Also fand ich total krass. Ne? Irgendwie so ein junger Kerl mit Anfang 20 und da hat er sich die Mühe gemacht. Ne?
Handgeschrieben. Ja. Das gibt's heute nicht mehr. Das ist
vorbei.
Ja. Wenn du eine Antwort kriegst überhaupt. Ne?
Ja. Leider Gottes, ja.
Wie hältst du das heute mit Bewerbung?
Ich versuche mich da ein bisschen ordentlich zu verhalten. Ja. Ja. Auch was Arbeitszeugnis angeht und so. Da hörst du auch mal wieder, wenn Leute zu dir kommen, da kriegen sie ihre Zeugnisse nicht. Und ich sag mal, wird viel abverlangt in der Gastro und da muss jeder einen Schritt mehr machen. Gerade in unserer Art von Gastronomie ist ja schon für viele auch ein hartes Ankommen, ne, bis du dieses Level erreicht hast und so weiter. Und dann sollte man, denke ich, schon am Ende auch ein bisschen was zurückgeben. Ne? Also das.
Ja klar, man weiß ja auch selber, was einem nicht gefallen hat in der Ausbildung und eigentlich bist du ja immer in der Ausbildung. Du jetzt nicht mehr, aber bis dahin.
Das endet nie, ne?
Also oder ich meine, wir lernen immer was dazu, aber jetzt bist du dein Ausbilder.
Ja.
Junge, reiß dich zusammen. Nein, ich finde das ja auch toll, wenn man immer noch was lernt und neue Erfahrungen sammelt. Und ich glaube, alles andere Stillstand wäre irgendwie nicht gut, ne? Das muss weitergehen.
Das ist genau das ist es. Ja. Es muss immer weitergehen. Das ist genau so eine Rastlosigkeit, die ich habe. Ne? Ich hatte auch in dieser Zeit immer wieder überlegt, mach doch mal was Vernünftiges. Ne? Also auch diese.
Was wäre das gewesen?
So ganz konkrete Pläne gab es da nicht. Ne? Ich habe tatsächlich überlegt, irgendwo nochmal Schule zu besuchen, vielleicht auch was zu studieren. Keine Ahnung, was damals
aber so im Kopf rumging. Aber hättest du gewusst, was es hätte sein können?
Ach,
ich meine, könnte man dich in ein Büro setzen, oder?
Nee, das hätte im Nachhinein nicht funktioniert.
Nee. Deshalb hat es auch wahrscheinlich nicht geklappt. Nee. Aber es sind keine verborgenen Träume geblieben.
Gar nicht.
Weil manchmal ist es ja auch, hätte ich das mal probiert. Ne?
Mich hat immer so ein bisschen auch die Art und Weise in der Gastronomie schon so ein bisschen gestört. Ne? Also so diese eingebildeten Sterneköche und der ganze Tamtam da außen rum und diese Wichtigtuerei, das war so.
Ja.
Ich habe immer gesagt, wenn du überhaupt, also es war von mir nie ein Ziel, wo ich sage, ich will irgendwann mal einen Stern haben und einen Porsche oder sowas. Also
war es nicht.
Überhaupt nicht.
Ja, nee. Aber du warst doch nur in solchen Häusern unterwegs.
Mir sind auch diese Chefstellen meist zugeflogen. Irgendwann hast du natürlich gesagt, okay, du bist anscheinend irgendwie
jetzt
so ein Chef, jetzt machst du das mal, jetzt gehst du mal aktiv daran, aber das ist mir immer irgendwo, ich habe die Verantwortung genommen, wenn sie da war oder übernommen und das hat man anscheinend früh erkannt. Also ich war ja recht früh mit 24 in Berlin das erste Mal Küchenchef und eigentlich wollte ich nach Berlin, ein bisschen Berlin, ja.
Wolltest ein bisschen Spaß haben, aber keine Verantwortung. Spaß haben
und nicht hier, genau. Und am Ende ist es doch immer in diese Richtung gegangen und das merkst du ja dann, ne, nach den ersten Jahren Erfahrung.
Ja. Aber was meinst du, was das ist? Das ist ja natürlich einmal, ist das Können, aber ist natürlich auch Autorität und wie du auch ein Team lenken kannst, ne?
Oh, ich denke,
oder wie teamfähig du auch da oder Team wie, deine Leadership-Qualitäten, wie die sind, oder?
Ja, ich denke, das ist eine Komponente auf jeden Fall, das mir auch unglaublich Freude bereitet, ein Team auf meine Art zu führen. Ja? Also ich bin da, denke ich, ein recht entspannter Chef. Natürlich bist du auf so einem Level, bist du auch mal unentspannt. Ne? Das kannst du, es ist halt ein gewisser Druck da. Ne?
Wann wird man unentspannt? Was sind so Szenen?
Eigentlich unentspannt bin ich nur volles Restaurant, dummer Fehler passiert und es hat Auswirkungen auf den ganzen Ablauf.
Also plötzlich seid ihr überall in Verzug?
Eine oder? Nachlässigkeit und 10 Gäste oder 10 Tische haben einen Nachteil. Also das ist für mich eine Extremsituation, wo jeder einfach funktionieren und reagieren muss. So, und, da geht es nicht darum, den Fehler irgendwem zuzuweisen, sondern dass man gemeinsam im Team eine ganz schnelle Lösung herbeiführt und oft besonders ärgerlich, wenn ich einfach sage, okay, der Mitarbeiter hätte es eigentlich vorher kommen sehen müssen. Hat sich aber anscheinend gedacht, vielleicht geht es irgendwie noch gut. Ja, also das ist dann mangelnde Erfahrung. Und das sind dann so dumme Geschichten, wo du dann einfach in dem Moment so einen harten Stress hast. Ne?
Wo denn eine Person die andere mit in die Scheiße reißt, weil es geht ja nicht so, dass du sagst, du warst das und du putzt das jetzt alleine aus, dann müssen ja alle mitmachen. Ne?
Genau. Und wir haben wirklich ein Team und wir haben da 10 Leute da rumlaufen. Und die Situation, dass einer alleine dasteht, die gibt es nicht.
Wie viel habt ihr in der Küche?
Wir sind aktuell 6 ausgelernte Köche, plus mich. Ich bin ja so ein halber Koch, halbtags in der Küche, mache noch ein paar andere Sachen. Haben dann noch 2 Auszubildende und am Wochenende, wenn es dann richtig knallt, dann haben wir meistens so 2-3 Minijobber dabei, die bei uns Teller mit anrichten und so. War auch eine ganz coole Truppe.
Das ist ja schon ein ganz schönes Team, ne?
Wir haben, ja gut, theoretisch 70. Genau.
70?
Ja.
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war noch nicht da. Aber ich habe jetzt
muss das immer gemacht.
Ich habe es jetzt so gesagt. Ich sage es jetzt immer so: Ich will erst mal mit dem Chef sprechen und dann überlege ich mir, ob ich hinkomme. Ich meine, ist natürlich eine scheiß Ausrede. Normalerweise mache ich es andersrum. Aber diese Gelegenheit dürfen wir jetzt einfach mal erwähnen. Hat sich ergeben. Du bist in Hamburg, hast hier gerade beim Festival der Aromen gekocht, Culinary Society, und da haben wir einfach die Gunst der Stunde ergriffen und gesagt: Lass mal treffen.
Ja,
genau. Aber ich wollte dich nicht ablenken, das war gerade so schön.
Wo waren wir?
Wir waren gerade in Berlin. Wir waren gerade in Berlin. Du wolltest eigentlich schön Berlin-Party machen.
Genau, also 24 Jahre, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. War ich da und eigentlich war das auch schon so, oh ey, diese Sterneküche und oh, total genervt. Also wie gesagt, auch da nochmal, um den Satz noch zu beenden. Für mich war das Einzige, was ich gesagt habe, wenn ich mal Sterne koche, dann wird es bei mir anders. Das war mein einziger Vorsatz. Also mit einem großen Wenn davor.
Ja.
Genau, und dann bin mit meiner damaligen Lebensgefährtin, wir waren gerade ein Jahr zusammen, das war dann auch ein Jahr, wo ich in der Schweiz war, man hat sich wenig gesehen und sagt, okay, jetzt mal gucken, weil ich bin hier gerade auf Tour und macht ja keinen Sinn, dass wir das hier fortführen, wenn es am Ende nichts Ernstes ist, dann ziehen wir doch einfach mal zusammen und wo ziehen wir hin? Am besten nach Berlin, so ist das gelaufen. Damals auch viele Freunde gehabt, Studierende, auch Leute, die da Jobs hatten und so weiter, also ziemlich breit vernetzt, was so Aktivitätsmöglichkeiten angeht, und da haben wir halt auch hier und da gefeiert, genau. Und das war eigentlich auch so, dass ich gesagt habe, okay, Berlin, ich habe mich da auch in Pizzerien beworben, es war mir eigentlich relativ egal, irgendwo Geld verdienen und ein bisschen Spaß haben.
Okay.
So. Und dann kam ich zufälligerweise, habe ich auch eine Bewerbung geschickt an das Restaurant Octogon am Leipziger Platz, direkt angrenzend an den Potsdamer Platz, und da arbeitete damals ein Helge St. Johannes. Ich glaube, ein Hamburger, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, der ist heute auch wieder in Hamburg, der gute Helge, ja. Ehemaliger Koch vom Herrn Hauser im Adlon.
Aha.
Und da hört man schon wieder, war wieder so ein bisschen Ambition da, ne? War blöd. Da bin ich so reingerutscht. So. Und der war mir total sympathisch. Wir hatten ein Vorstellungsgespräch, der war total begeistert, dass anscheinend jemand mit einer guten Station oder guten Station sich bei ihm bewirbt. Der war völlig angefixt natürlich, dass ich da bei ihm mit einem kleinen Oktogon anfangen möchte. Und das war dann ganz cool, nur leider hat der sich damals nicht so ganz gut, da gab es ein paar Meinungsverschiedenheiten mit dich. Jetzt hatten so ihre Ansichten, das war halt ein Top-Mann.
Passt oder nicht?
Das passt nicht so richtig. Auf jeden Fall, man hat sich getrennt und dann musste ein neuer her und dann bin ich hochgerutscht und dann, das meinte ich, ne, da war ich dann der Küchenchef 3 Jahre lang. Jo, erste Erfahrung, war super, euroasiatische Küche, auch ambitioniert gekocht. Damals hatten wir 14 Punkte im Gourmet, glaube ich sogar, war ganz okay.
Und hast du denn da hast du die Rolle schon ausgefüllt und beziehungsweise da bist du in die Rolle reingerutscht, ja?
Absolut.
Wie du sagst, du hast das dir nicht ausgesucht, plötzlich sagst du, machst es.
Ja.
Und hast du aber gemerkt, dass es dir auch leicht fällt,
das Team zu steuern? Es hat mir so Spaß gemacht, das Team zu steuern. Ich meine, das war ein kleines Team, das waren 3 Mitarbeiter plus Spülkraft in der Küche.
Muss auch laufen.
3, 4 Service-Mitarbeiter, also in der Größenordnung. Und ich glaube, die haben mich da sehr gern gemocht, so als Führungsperson. Wir haben natürlich dann auch waren auch schon hochkreativ, natürlich mit etwas eingeschränkten handwerklichen Fähigkeiten, sage ich mal. Ne? Die Kreativität war schon immer da, aber du entwickelst dich halt über die Jahre. Ja. Ne? Und das, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, denke ich, okay, da war viel Einsatz, viel Kreativität, aber noch nicht die richtige Idee, die richtige Lösung. Ja? Also das, aber war schon okay, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, auch diese Chefverantwortung und vor allem die Organisation und so weiter, das habe ich unglaublich ernst genommen. Also das waren dann wirklich so, auch wenn wir da Veranstaltungen hatten und so. Ne? Also ich sage, am Ende läuft es eigentlich bei mir immer. Und das war auch damals schon so. Ne? Also wenn ich merke, okay, da kommt jetzt was auf mich zu und dann überlege ich mir vorher, was ich tun muss, damit es funktioniert.
Genau. Und bist du denn, aber wenn wir jetzt mal, das war jetzt euroasiatisch, sagst du, ne? Also vom Stil her.
Fusion-Küche.
Oder Fusion-Küche, und du hättest aber auch Pizzeria gemacht. Also ist es denn so, dass man, frage ich jetzt, weil ich kann das ja, ich habe ja die Erfahrung nicht gemacht, machen dürfen, dass man sich irgendwann festlegt für einen Stil oder sagt man, ey, ich koche alles gerne und ich koche vieles gerne, weil darin liegt die Herausforderung.
Das ist mein Problem, Also das ist mittlerweile zu meinem Stil geworden, würde ich sagen. Ich habe lange drüber nachgegrübelt, ob ich mich irgendwann mal in eine Schublade bewegen sollte, ja. Aber das mache ich jetzt mit 46 nicht mehr. Ne? Und langsam kommen ja auch diese Erfolge und ich denke, man erkennt jetzt auch, dass das nicht irgendwo eine Unentschlossenheit ist, sondern ein Programm wirklich für den Gast auch. Ja? Also wir haben ja bei uns jetzt wirklich im Prinzip einmal die klassische Schiene abgebildet, ja, wo es wirklich um Handwerk geht und diese Geschichten. Und dann haben wir natürlich, was eigentlich mein Ding ist, auch das Menü für die Sinne, was total Überraschungsmomente, Kreativität, also ein bisschen avantgardistischer angehaucht ist. Das sind eigentlich diese zwei Dinge, die in mir schlummern. Ja? Und das spiegelt auch so ein bisschen meine Station wider. Ja. Und für mich persönlich stelle ich mir das total spannend für einen Gast vor. Und so würde ich gerne essen gehen. Und es ist sehr, sehr gastorientiert. Du hast die Wahl. Du kannst, wenn du eher klassisch unterwegs bist, findest du bei uns das passende Menü. Und wenn du sagst, okay, überrasch mich, ich will es wissen, und dann
ist ja eigentlich halt ideal, andere, ne? Und du, ist ja ideal. Und es gibt ja auch die Gäste, total, die sagen, oh, ist das hätten wir gerne wieder. Ne? Das essen wir doch immer gerne bei Ihnen. So, und du sagst irgendwie, oh, ja. Mir eigentlich zu langweilig, aber diese zwei Schienen zu fahren, ist doch super.
Absolut, ja.
Aber auch aufwendiger natürlich.
Natürlich, ja. Es ist, ich denke, jetzt die Zeit, wo der Sternekoch sich den Aufwand minimal machen kann, ist vorbei, leider. Das ist auch im Prinzip unser Konzept, was wir jetzt entwickelt haben, das Atama. Das geht mir schon lange im Kopf herum. Jetzt haben wir es seit ein, zwei Jahren, wird es ja total thematisiert. Fine Dining is dead und solche Aussagen, die da kommen, halte ich für falsch.
Ist muss sich nur
verändern.
Ja, verändert sich. Ja.
Es verändert sich wie alles. Ne? Also, ja. Und wir haben es natürlich übertrieben. Ne? Wenn die letzten 20 Jahre, wenn du siehst, man ist immer weiter weg von der à la carte. Am Anfang waren es noch zwei Menüs, am Ende war es nur noch eins. Und wenn du dann noch mit einer Allergie kommst, dann wird es auch schon kompliziert. Ich muss sagen, da lache ich drüber. Ne? Also das so langweilig. Es wäre für mich, das ist wie ein Bürojob. Ja. Da hast du ja nichts mehr zu tun. Ja. Wenn du am Abend genau weißt, was da Sache ist, das ist effizient, das spart Mitarbeiter, das ist ja alles klar. Ja. Ist cool, aber ich brauche ja Stammgäste. Die kommen doch nicht 10-mal im Jahr zu mir und essen das gleiche Menü. Nee. Ja.
Weil jeder Gast, den du neu anwerben musst, quasi, ist ja viel aufwendiger zu kriegen als ein Stammgast. Immer wieder zufriedenzustellen und ihm eine Überraschung oder ihr eine Überraschung zu liefern. Na, absolut. Klar. Und es macht dir ja auch Spaß.
Absolut.
Oder euch Spaß, wenn die wieder gethrillt sind und sagen, das war wieder geil. Unerwartet gut.
Du hast halt viele Facetten abgebildet. Ich sag mal, das ist ein Restaurant, du hast da Kontrast, es ist vom Interieur, du brauchst in einem Fine-Dining-Restaurant. Und das meine ich auch, das ist nicht tot. Also du brauchst den tollen Service, du brauchst die Perfektion auf dem Teller, du brauchst das geile Ambiente. Wir haben auch Silberbesteck. War eine lange Überlegung, machen wir es nicht, ist es ein Statement. Ja, also nicht irgendwie Tischtuch weg und jetzt sind wir cool und hip und lassen noch ein bisschen Rock'n'Roll laufen im Hintergrund. Wir leben es und wir leben es über den Mitarbeiter. Das ist halt der Unterschied. Ja. Da muss halt was passieren. Ne? Und dann hast du diese drei verschiedenen Bereiche vom Interieur. Das ist auch so ein bisschen thematisch voneinander getrennt. À la carte, Fine Dining. Dann haben wir eine alte Villa mit einer schönen Bar, wo du auch übrigens ein schönes Menü genießen kannst mit einer Cocktailbekleidung. Auch ziemlich coole Nummer. Weil eben der Service ist ja persönlich. Also auf Distanz. Also schon dieses, ne? Also ich meine, dieses einfach, ich komme dir jetzt zu nahe und wir sind irgendwie locker und ich sag du vom ersten Moment an, finde ich schwierig. Also wir sind schon eher Traditionalisten, aber auf eine sehr moderne Art und Weise. Ne?
Aber ist das nicht, was du gerade schilderst, sowieso die neue Form, dass ich auch unterschiedliche Bereiche, Sphären habe?
Neue Zielgruppen.
Und wo ich mir neue Zielgruppen ranholen kann? Oder die auch deinen Stammkunden, die sagen, ey, heute nur mal kurz. Ich komme kann ich auch zu dir auf einen Snack und einen Wein kommen?
Auf einen Pilz kannst du vorbeikommen.
Ja.
Wir haben das beste Pilz Deutschlands, Karlsberg. Also.
Ja. Lustig. Also, das ist ja das, ne? Dann plötzlich bist du auch noch die Eckkneipe. Also,
ja, eben.
Aber
eben.
Die
Edle. Das macht es halt so herrlich entspannt.
Ja.
Und das ist auch schön. Ich meine, früher hättest du vielleicht auch drüber nachgedacht, funktioniert es denn? Fühlt sich denn der elitäre Gast da nicht irgendwo, wenn er mit dem einfachen Volk unterwegs ist, irgendwo in seiner Stellung da herabgewürdigt oder wie auch immer? Und das ist ja genau das, was ja heute sich auch verändert. Ne? Und das ist ja auch eine tolle Gästestruktur, die wir da haben. Ja? Und es kommt eben auch mal der Nachbar vorbei und trinkt im Sommer abends noch einen Pilz. Dann kommen die Leute aus Saarbrücken, die kommen am Wochenende zu uns in die Bar was trinken. Dann gibt's noch einen geilen Snack.
Wie weit seid ihr weg von Saarbrücken?
Du fährst mit dem Auto so 12, 13 Minuten. Ja,
also ist
für den für Saarbrücker.
In Hamburg ist das nix.
Nee, habe ich gemerkt.
Ja, cool. Also ich muss hiermit versprochen, ich muss unbedingt kommen. Aber ich muss dann wahrscheinlich auch irgendwie zweimal essen, ne? Also einmal so,
ja, dann komme ich mit anderen einmal
an, komme ich ja nicht durch.
Es ist, ist tatsächlich so, ne? Wir haben jetzt auch schon für manche, also grundsätzlich, wir lassen die Leute auch immer wählen. Ja, du wirst bei uns, kriegst du meistens ein Ja. Ja, also da gibt es selten mal, oh, nee, das machen wir nicht so gern.
Ja.
Und auch Sinne, Seele, wenn die Leute dann sagen, ich hätte gerne das Sinne-Menü und trotzdem den Hummer bitte rein. Wenn es jetzt gar nicht in die Folge passt, dann können wir noch sagen, okay, also in die Menüfolge, können wir noch sagen, okay, ist jetzt vielleicht Soßen, die Soßen sind jetzt zweimal hintereinander, irgendwie auf einer ähnlichen Grundzubereitung, aber wenn sie möchten, gerne. Ja.
Also gut, bei uns gibt's immer. Wird darauf hingewiesen.
Genau.
Aber die Luxusprodukte, die vermeintlichen, die sind, die verarbeitet ihr. Die
verarbeiten wir in beiden Menüs, im Seele-Menü ist auch ein bisschen hochpreisiger vermehrt und noch ein bisschen Level höher, ja, genau. Mhm. Aber auch im Seele-Menü taucht der Kaviar mal auf. Es ist nicht so, dass wir da total runterfahren und jetzt nur noch Gemüse oder ähnliches auf den Teller legen, was einen geringen Wareneinsatz hat. Also da, ja. Und wie gesagt, man kann natürlich die Menüs kombinieren, dann hast du aber eben nicht das ganze Gefühl. Ne? Also es wäre schon sinnvoll, dass du zwei Abende hintereinander machst und einmal Sinne, einmal Seele zum Beispiel.
Ne? Und das Menü hat ja auch irgendwie, da ist ja ein Sinn hinter.
Ne? Ja, ich hoffe.
Nee, ich meine, das hat ja eine Dramaturgie.
Ja, eben, absolut. Ja,
deshalb sagst du, man kann es verändern, aber wir haben uns schon was dabei gedacht. Also,
wenn ich natürlich Gang 4 mit Gang 4 tausche aus dem anderen Menü, dann passt es schon so von der Intensität und von der Position im Menü. Natürlich, wenn jetzt den Zwischengang in die Vorspeise, also so, das machen wir dann auch nicht. Ne? Also da beraten wir dann schon etwas mit mehr Nachdruck.
Wo liegt ihr denn da preislich bei den unterschiedlichen Menüs?
Wir sind jetzt mit 7 Gänge, haben wir jeweils das große Menü. Die Gäste können auch 5 Gänge oder 6 Gänge reduzieren. Plus Aperitif und alles, was davor und danach so kommt. Amuse-Bouche sind wir bei 195 Euro für die Sinne und 235 für die Seele.
Das ist aber echt im unteren Bereich angesiedelt.
Dankeschön.
Sehe ich absolut, genauso. Muss man sagen.
Ja.
Oder? Und die Weinbegleitung, habt ihr alkoholfreie und Wein
genau, als Begleitung? Also alkoholfreie Begleitung ist kein Problem. Wir haben auch teilweise eine Cocktailbegleitung im Restaurant, in der Bar für das komplette Menü, mit und ohne Alkohol und dann natürlich klassisch Weinbegleitung. Und auch da fahren wir im Prinzip immer eher so eine Schiene für die Gäste, wo der Wein einfach, die wollen den Namen, die wollen die großen Weine, die wollen das Etablierte und das gehört für die zu einem Restaurantbesuch einfach dazu und da hast du eher diese eher klassisch angehauchte Weinbegleitung und dann haben wir natürlich eine, die auch ein bisschen fetzt, ne? Da kannst du dich auch ein bisschen überraschen lassen und das ist dann auch wieder Sinne, Seele.
Aber das da, Thema, wo ich mir wünsche, dass ich auch was Außergewöhnliches kennenlerne.
Genau,
ne?
Was Neues entdeckst.
Ja, was eine Überraschung habe.
Kombination mit dem Essen. Ich sage immer, das sind oft Weine, da trinkst du nicht unbedingt noch wenn es eine gute Weinbegleitung ist, nicht unbedingt noch ein zweites Glas.
Aber
das ist kein Wein für die Terrasse abends, wo du mal eine Flasche trinkst. Ja, aber
nicht
die
Kombi der mit ist vielleicht Trinkfluss.
Weltklasse, genau, richtig.
Was habt ihr für Öffnungszeiten?
Wir sind jetzt, wir haben das ein bisschen gedreht, im Prinzip, also Mittwoch starten wir mit dem Mittagsservice, mit dem Restaurant, dann haben wir abends nur die Bar geöffnet, da haben wir so ein bisschen Afterwork-Thema, was wir da machen, wo es ein paar kleine Snacks gibt, aber die Küche ist eigentlich geschlossen. Und dann haben wir Donnerstag und Freitag jeweils Mittag- und Abendservice.
Ah, das ist schön, ja.
Und Samstag, genau, das macht Spaß. Und Samstag nur Abend, also im Prinzip 6 Services, so leicht.
Ja.
Versetzt, genau.
Aber ist ja cool.
Ist für uns effizient. Wir kommen halt, wir hatten ursprünglich, haben wir den Mittwochabend als Wochenstart, aber dann bist du halt morgens, fängst du früh an und trotzdem, auch wenn du, das ist ja mittwochs nicht so stark gebucht, ja, dass du da 50 Gäste hast und wenn du dann abends mal 20 Gäste hast oder 15 an einem Mittwoch, was bei uns wenig ist, dann bist du trotzdem abends bis um 11 da und dann hatten wir halt Mordstage für, kommt wenig bei rum. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir lieber diesen Mittag weg, dann haben wir echt einen kurzen Start in die Woche und dann sind wir auch mit den Stunden am Wochenende fein. Dann kommst du so auf 40 bis maximal 45 Stunden die Woche, dann ist alles cool und das funktioniert.
Da achtet man ja auch heute vermehrt drauf, ne? Oder muss man ja auch drauf achten, oder?
Ja, man muss, man wird ja mal keine Wahl gelassen.
Das erwarten auch die Mitarbeiter, ne? Also ich meine, du hast andere Zeiten noch erlebt.
Absolut, ja. Also gerade der Teildienst war ja Standard. Mittagspause mit schlechtem Gewissen.
Soll ich wirklich?
Ja. Wobei ich ja nie der Typ war, der sich gerne lange hingesetzt hat, weil dann willst du auch nicht mehr aufstehen.
Nee.
Das ist halt also.
Wie setzen sich denn eure Gäste zusammen? Also wir sprachen eben gerade schon über Stammgäste, relativ viel, je mehr, desto besser. Und internationale Gäste? bei euch auf der Ecke?
Ja, schon, ne? International, also eher aus dem Europa-Raum, würde ich dann sagen. Ja, ja. Also ja. Wir haben natürlich immer wieder mal, also klar, ich meine, die Leute, also ich habe jetzt festgestellt, wir sind anscheinend auch bei ChatGPT ziemlich weit oben, was so Süddeutschland angeht. Ja? Irgendwie haben wir da... irgendwie ist es passiert. Auf jeden Fall werden wir da ziemlich weit oben empfohlen. Wenn du jetzt sagst, ich fahre jetzt gerade von Hamburg in die Champagne und ich hätte gerne einen coolen Laden auf hohem Niveau oder so irgendwie in der Art, ja, dann ist das Atama ziemlich weit oben. Und das haben wir jetzt letztens haben wir Gäste gehabt, das waren Belgier. Das gleiche haben wir schon gehabt mit, wo waren die her? Irgendwo, ich glaube, französischen Raum. Ah, nee, Quatsch, das war aus Amsterdam waren sie so.
Ja.
Genau, also ich meine nur, du tauchst ja auf. Entweder hast du den Gib mich noch, wo du dich orientierst, ja. oder, du hast irgendwo eine Strecke, so läufst, dass die sich jetzt 500 Kilometer ins Auto setzen oder 1000, weiß ich nicht immer. Passiert immer mehr, aber oft bist du dann auf so einer Strecke halt ein attraktives Ziel und das merken wir schon. Also da hast du deutschlandweit jetzt eigentlich regelmäßig Gäste, dann wie gesagt die Luxemburger, Franzosen, Grenznähe ist bei uns Standard, wie gesagt auch die Belgien, Niederlande immer öfter.
Jo. Sind das eigentlich noch die...
Hier und da auch mal ein Pfälzer.
Verirrt sich.
Ich muss jetzt mal raushauen, Entschuldigung.
Frage ich gleich nach. Aber ist es denn doch so, dass gerade, weil du sagst, Belgier, Luxemburger, Franzosen, konsumieren die noch anders als der Deutsche? Oder hat sich das
eingeglichen? Man kann es ja nie so total verallgemeinern, weil es gibt ja auch in Deutschland solche und solche.
Ja.
Grundsätzlich haben die Luxemburger begriffen, die haben ja auch schon ein paar sehr gute Restaurants. Jetzt der Louis Linster, top, ne, mit den 2 Sternen, geiler Küchenstil. Da gibt es ja noch ein paar andere, aber die haben halt entdeckt, dass in Deutschland einfach viel günstiger ist.
Ja,
das sagen die mir auch, das ist ja bei euch hier Schlafenland. Ja. Ja, da. Mhm. Und da konsumieren die auch. Ja. Also gerade die Luxemburger sind gut unterwegs. Ja.
Wie lange brauchen die zu euch?
Das ist St. Ingbert ist schon, die fahren eine knappe Stunde. Ne?
Ja. Das ist ja auch keine Entfernung, ne?
Nee. Hamburg ist das Brötchen holen, ne?
Naja, kommt drauf an, wo du wohnst. auf welche Ecke. Wie kam es denn, dass du, also wir haben ja Berlin eben gehabt, ne? Du merkst, der alte Strang wird wieder auf. Wie kam es denn, dass du dann irgendwann zurückgängst?
Oh, das war damals so ein bisschen... ja, also private Geschichte war das eigentlich. Auch so ein bisschen. Die Frau hat es wieder ein bisschen mehr ins Saarland gezogen, sagen wir es mal so. Ich wäre schon ein Berliner gewesen. Also ich habe mich, irgendwann hat das jetzt meine Favoritenstadt mal gewechselt. Mittlerweile ist es eher Wien, auch ein bisschen Hamburg, was so im deutschsprachigen Raum angeht. Aber das war lange Zeit Berlin. Also ich habe es schon geliebt. So. Und ich würde jetzt heute nicht mehr zurückgehen, aber bin so ein bisschen, auch ein bisschen traurig dann damals abgereist nach 3,5 Jahren. Und aber die Saarländer kommen immer wieder zurück und von daher alles fein.
Ist es so? Ja.
Du musst
immer in die Welt ziehen und dann wieder zurück. Ja. Aber du hast ja aus Berlin ein bisschen was mitgenommen, habe ich dir zur Begrüßung vorhin nochmal gesagt.
Ja, ja.
Also ein bisschen, einen kleinen Berliner Slang hast du dir reingefahren. Und
die rauchige Stimme.
Ja. Und die rauchige Stimme, ja.
Insider.
Wie, man kommt nach Hause zurück. Okay. Atama. Oh. Hat das was zu bedeuten?
Ist das, der Kopf oder der Geist, genau.
Ja?
Kommt aus dem Japanischen.
Ah.
Türkisch heißt es wohl die Berufung, habe ich von einem Gast mal gehört.
Ist ja auch gut, ne?
Wenn wir jetzt Konzeptwechsel irgendwann haben, passt es auch noch.
Und wenn bei dir jetzt immer was Neues passieren muss, ne? Und es dir schnell langweilig wird, was passiert demnächst? Was steht denn an? Ich meine, wenn du was verraten magst.
Meinst du jetzt eventmäßig oder?
Nee, überhaupt. Also.
Ja, gut, also langfristig gesehen ist natürlich schon so gedacht. Ich bin jetzt aktuell Geschäftsführer im Atama. Mache ja, wie schon gesagt, so ein paar andere Themen auch noch. Kümmere mich da auch um Marketing und ja, alles Mögliche, was halt so anfällt. Ne? Und natürlich will ich das irgendwann so weit, also ich stehe immer für Effizienz. Du kannst auch nicht abends 60 Personen machen an einem Samstag mit 4 verschiedenen Food-Konzepten, mit 6 Köchen. Plus mich, bin ja nur ein Halber. Und das muss man sich mal vorstellen. Und dann machst du natürlich keine unnötigen Dinge. Ne? Und so sehe ich auch in 10 Jahren, das hat Hammer so, dass das irgendwann, ich habe ja einen Küchenleiter, den Nikola, der mich schon seit 12 Jahren mit mir unterwegs ist, der sich ums Operative kümmert.
Ja.
Also der guckt, dass die Dienstpläne geschrieben sind, der guckt, dass die Bestellung gemacht ist und führt das Team so ein bisschen an. Ne? Dass das irgendwann auch so weit ist. Tolle Restaurantleitung, die ich da genauso sehe. Ich hätte eigentlich die das irgendwann auch mal weiterführen. Mhm. Und dann würde ich mich gerne neuen Projekten widmen. Und ich bin ein großer Fan von Qualität in unterschiedlichsten Bereichen Food. Ja? Also du kannst ja, es müssen ja nicht immer die Sterne sein, du kannst ja einfache Dinge sowas von geil machen.
Ja.
Und da hätte ich mal Bock drauf.
Und da gibt es ja auch riesige Felder. Ne? Und da gibt es ja auch viele Kollegen, die auch mal in andere Bereiche abgewandert sind und da auch spannende Sachen machen.
Absolut. Und wenn du dieses Know-how eben in eine andere Art, ich meine, das kann natürlich ein Streetfood sein, das können verschiedene Dinge sein, aber das ist meine Erfahrung. Und ich sag mal, dieses Eichmaß lege ich eigentlich immer an allem an. Und das lernen die Köche auch bei mir. Und da wird, bei mir hat noch jeder gelernt, wie ein Crouton zu sein hat für auf den Salat. Ja. Wir machen mittags im Atama, also wir haben diesen Stammtisch, ist ja auch noch wöchentlich wechselnd.
Ja.
Das geht so ein bisschen um die Klassik und Hausmannskost Deluxe. Da werden ganz einfache Dinge, sowas wie Königsberger Klopse zum Beispiel, extrem geil umgesetzt. Ja? Oder du hast jetzt, haben wir letzte Woche ein Cordon Bleu gemacht. Ich werde jetzt zu lang, das zu erklären, aber wir haben uns da echt was überlegt zu dem Ding. Ja? Mhm. Eine Kohlroulade haben wir schon umgebaut, à la Wellington und so weiter, mit einer geilen Soße, Albufera und Trüffel und hier und da. Ja? Also das sind Dinge, die bleiben in Erinnerung, die machen extrem viel Spaß und haben geschmacklich eigentlich das Level von einer Zwei-Sterne-Küche. So, mhm. Das kannst du halt mit, wenn du einfache Dinge gut machst. Und jetzt wieder zurück, um zurückzukommen auf dieses Crouton. Das hat bei mir noch jeder Koch gelernt. Außen knusprig, innen saftig und warm. Wenn du als Gast in einem Restaurant sitzt, und natürlich im Sterne-Restaurant würdest du das vielleicht noch erwarten, aber in einem einfachen Restaurant und du kriegst einen Beilagensalat, ja, so ein Schüsselchen und da ist ein warmes Crouton drauf, das fällt jedem auf, egal ob du drauf, also das ist ein Hammer.
Egal wie kulinarisch gebildet du bist auch, ne?
Genau. Ja. Und wenn du das immer machst und dieses in solch kleinen Details immer auf jedes Detail achtest, dann hast du ein tolles Essen, egal auf welchem Niveau.
Ja.
Das kann eine Rinderroulade sein, das kann, und das ist eigentlich, was mir total Spaß macht.
Aber das ist ja spannend auch, was du sagst, weil das geht ja, also ich gucke immer ein bisschen mehr auf den Norden. Im Norden geht das ja total flöten. Wir haben ja gar nicht mehr die Gasthäuser hier, die eine gute Rinderroulade haben oder was weiß ich, eine Wirsingroulade oder Königsberger Klopse. Natürlich haben das hin und wieder die Restaurants auf der Karte.
Es gibt vereinzelt, ja.
Aber auch da fragst du dich häufig noch, wird es denn wirklich noch gekocht?
Ja. Gibt's,
oder kommt es aus der Tüte?
Es ist leider verliert Deutschland da schon so ein bisschen die Identität, ja, was so die unsere Heimatküche eigentlich angeht. Ne? Da gibt es noch ein paar Regionen, wo das noch ein bisschen verstärkt ist, aber bei uns ist es ganz genauso. Also die saarländische Küche, da gibt es ein paar Läden, aber es ist eigentlich, wenn du überlegst, wie das in Österreich ist, was die da eigentlich auffahren, und da kannst du an jeder Ecke kannst du Österreich schmecken, und bei uns muss er schon hart suchen.
Ich hätte gedacht, dass wir im Saarland auch noch ein bisschen verbreitet. Ich dachte, das ist echt so ein Nord-Süd-Gefälle, dass das bei uns...
würde ich jetzt... Klar, wir haben auch Brauhäuser und solche Geschichten, aber es vermischt sich halt so ein bisschen. Ne? Also es ist nicht so, es hat nicht so diese klare Identität, finde ich.
Ja. Und es gibt ja, also das ist ja auch schon ein Trend oder mehr als ein Trend, also diese Gasthauskultur wieder zu aktivieren und dann auch in einer anderen Form. Und so wie du sagst, auch in einer richtig guten Form zu machen, weil wir kennen ja auch alle die andere Variante, ne? Die lieblose, die zerkochte, wo jeder sagt, nee, das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Aber auf gut gemacht. Und das mag ja auch jeder gern, oder?
Das läuft.
Also wenn ich deine Kollegen frage hier im Podcast, die sagen mir immer irgendein traditionelles Gericht, das sie an ihre Kindheit erinnert. Was ist es denn bei dir? Was kannst du immer essen?
Also mein Gericht ist tatsächlich eine Spaghetti Bolo, ja. Also das gibt es auch einmal die Woche. Allgemein Pasta finde ich immer spannend. Also das kann auch mal eine Penne Arabiata sein, die richtig gut gemacht ist, was mir Spaß macht. Ich finde es einfach, erstmal das Pasta-Thema finde ich total spannend, was du mit unterschiedlichen Formen, mit einer Grundmasse eigentlich an Unterschieden bewirken kannst. Und das ist einfach so Essen, was, das beruhigt mich, das macht mich glücklich so. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge. Ne?
Aber
Nummer eins ist tatsächlich
aber die Spaghetti Bolo. Aber mit der Bolo kannst du ja jeden, oder?
Also. Jo, eigentlich schon, außer dem Vegetarier halt. Ne? Das
ist
meine Tochter mittlerweile.
Okay. Was kriegt die dann?
Schlimm. Das kann ich nicht sagen. Nee? Oft mache ich eine Tomatensauce extra, aber manchmal vergisst man es und es fällt im letzten Moment, sie ist jetzt 12, und es fällt ihr im letzten Moment ein, da gibt es tatsächlich so einen Schuss Sahne, Parmesan und einen kleinen Schuss Maggi. Macht man im Saarland so.
Ich kenne das.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel verraten.
Ich kenne das Rezept, das ist ein Top-Rezept.
Die beschwert sich auch gar nicht.
Ich glaube, dass sonst isst sie vieles, oder?
Nee, eben nicht. Also nee. Das ist ja mit Gemüse, da, also die mittlerweile immer mehr, ist jetzt 12. Also als sie hat tatsächlich mit 9 beschlossen, Vegetarier zu werden, da hat sie erst ein bisschen geschmunzelt. Aber sie ist so, sie zieht solche Dinge durch und vor allem, wenn du einmal schmunzelst, dann erst recht. Und sie macht das jetzt seit 3 Jahren und jetzt langsam fängt sie auch an, Gemüse zu essen.
aber freie Entscheidung und nicht gedrängt.
Nee. Doch, was willst du machen?
Ja. Gibt es irgendwas, was du nicht verarbeitest, wo du sagst, kommt mir nicht in die Küche?
Nee. Viele Kollegen sagen ja, sie kochen auch nur, was sie selber mögen. Da bin ich eigentlich anders. Ich bin zum Beispiel nicht so ein Innereien-Fan.
Bist du nicht?
Also Nieren und sowas, brauche ich nicht. Aber hält mich nicht davon ab, das auch zuzubereiten.
Okay.
So. Und irgendwas, was es gar nicht gibt, fällt mir später ein, werde ich einfach zwischendurch mal einwerfen.
Ja. Weil, aber du bist auch so einer, ich probiere auf jeden Fall. Ob es, ne? Und dann wahrscheinlich. Jo. Und dann sagst du, okay, ist gut oder nicht gut, aber muss ich nicht wieder haben.
Ja, absolut. Ja. Es gibt auch Dinge, die finde ich zum Beispiel von der Produktqualität, vom Geschmack toll, wie zum Beispiel Austern. Wobei ich da so schon ein Fan von der Gilardo oder Kiss-Aust oder ähnliches, die wirklich einen tollen Schmelz hat. Aber ich finde ich mega, ist ein mega Produkt, verarbeite ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich wäre nie der Typ, der sich 12 Austern reinzieht. Nee. Brauche ich nicht. Nö. Und so ist mit vielen Dingen. Also ich kann auch mal ein Stück Berliner Leber Berliner Art.
Ja.
Tolles Gericht. Mach mir so ein 50-Gramm-Steak, dann bin ich froh, aber so ein 250-Gramm-Lappen da, das brauche ich nicht. Also das ist aber so.
Aber geht das nicht sowieso auch jetzt nicht nur bei dir, sondern insgesamt davon weg, dass man diese großen Portionen hat? Also ich meine, wenn du mir anbietest, ich kann 4 unterschiedliche Gerichte probieren, kleine, statt, ja. Ich weiß, es fiel mir auf, als ein großes, würde ich immer die 4 nehmen. Oder sagen wir mal 3, um das ein bisschen überschaubarer zu machen. Ja. Würde ich immer nehmen.
Ja, der Trend geht dahin, ne? Auch dieses Sharing-Thema, ne? Oder Anfang Gastronomie, es ist ja immer cool. Du bestellst mal und wenn du dann noch so ein Hüngerchen hast, dann bestellst du noch was nach.
Und ich immer gut, am Ende ist es ja auch nicht so, dass dann der Gast weniger da lässt bei dir, sondern teilweise sogar mehr, weil sie dann auch in so einen Rausch kommen. Ne?
Ja.
Auch das nehmen wir nochmal.
Man wird unvernünftig.
Nochmal eine Runde.
Genau.
Machen wir den Tisch doch nochmal voll.
Ja.
Ich finde es am schönsten, wenn die Karte so ist, dass ich sagen kann, also à la carte, dass ich sagen kann, bei den Vorspeisen oder Zwischengängen, einmal, du genug Leute am Tisch hast und sagst, einmal runter alles. Das finde ich geil.
Das ist cool. Für mich ist ja auch immer, du bist ja interessiert. Also für mich jetzt aus der beruflichen Bezug heraus will ich ja auch immer alles sehen. Also wenn jetzt, sagen wir, du bist jetzt im Sterne-Restaurant, du fährst da ein paar hundert Kilometer und die haben 2 Menüs, am liebsten würde ich natürlich beide essen, ne? Weil wenn du mal da bist, aber mich interessiert es halt
das
einfach.
Das schaffst du ja nicht.
Das, oder? Das schaffst du nicht.
Nee. Schaffst
wir haben
nicht.
Im Steirereck, Kai. Im Steirereck haben wir mal tatsächlich, und die haben ja schon ein bisschen Portionsgröße da. Es war noch, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr vor dem dritten Stern oder ein Jahr davor. Und die haben ja ohnehin schon so eine gewisse Portionsgröße. Und es war damals ein 7- oder 8-Gang-Menü. Und wir haben, war ich mit einem alten Kumpel, auch ein Koch, waren wir dann gut drauf und haben gesagt, okay, wir bauen uns noch 2 Gänge ein. Da haben wir noch ein Zwischengericht für eine à la carte Karte und einen Hauptgang. Und ich meine, die machen abends 60 Packs, da wird nicht die Portionsgröße angepasst oder so. Okay. Also so fertig war ich noch nie. Ja. Das war, die haben am Ende haben sie diese Zitronenchips, das war grenzwertig. Aber du probierst halt alles. Das ist halt,
ich lasse halt nichts liegen. Das ist dann auch so ein Rausch, oder?
Ja, absolut, ja. Und wie gesagt, du willst ja wissen, es ist ja immer dieser Moment, wenn du in einem anderen beim Kollegen bist und du hast diese Erwartung und du freust dich auf was ganz, ganz Tolles und es kommt ein Gericht und immer dieser Moment, was hat er gemacht, was hat er sich dabei gedacht und wie hat das umgesetzt, das ist ja irgendwie schon magisch, ne? Und das willst du ja dann so oft wie möglich an so einem Abend noch haben.
Ja,
ne?
Klar.
Ja.
Bei welchem Kollegen oder bei welcher Kollegin bist du denn als nächstes? Schon geplant?
Nee, es ist tatsächlich noch nichts geplant. Es ist noch nichts geplant.
Und wie häufig machst du das, dass du woanders bist? Ich meine, du hast ja auch nur begrenzt Zeit.
Jo, 4 Kids halt, ja. Ne? Das ist immer schon, da bin ich natürlich nicht gerne jedes Wochenende unterwegs. Dann mache ich das schon, also oft auch dann in so Urlaubszeiten, ich denke so 6 Restaurantbesuche im Jahr. So in dem Dreh. Oft sind es dann so Touren. Damals Steirereck war man dann noch mega im Tieren. War auch mega. geiles Team,
ja,
geile Truppe, hat richtig Spaß gemacht. Dann waren wir, irgendwann waren wir in Berlin nochmal, da haben wir, das war auch so in diesem Jahr, da waren wir Rutz, natürlich Tim Rauer haben wir da mitgenommen, ja, also machen wir immer gleich so irgendwo so ein Türchen. Ja, ja, genau, und das nächsten Plan gibt es noch nicht so konkret. Ich wollte nochmal nach Wien und da mal noch ein bisschen gucken, was so, was
ja,
los ist.
Ich habe demnächst Wien vor. Ja. Ja, so schmeckt Wien. Mhm. Wie findest du eigentlich solche Gäste, die das Essen sezieren und sagen, ah, was haben sie denn da gemacht und wie haben sie denn das gemacht und wie, welche Technik so?
Also in dem Bezug interessiere ich mich nicht so sonderlich für den Gast. Das hört sich jetzt sehr daneben an. Nee, wir interessieren uns sehr für unseren Gast und ja, für sein Wohlbefinden. Und ich sage immer, das ist nicht... zu uns muss keiner kommen irgendwo mit Ehrfurcht oder irgendwas. Ja? Also ich als Person, Koch, Sternekoch, Künstler, wie man so ja, bezeichnet wird, ja, nehme ich da auch völlig, bin ganz bodenständig und wenn ein Gast zu mir kommt und er will einfach nur was mampfen, dann ja, ist das für mich auch okay. Solange er sich grundsätzlich benimmt. Ja? Also du hast ja, sag mal, du hast ein Date, ja, und da sind zwei, die sind mit sich beschäftigt. Dann läuft es halt so, das ist mir egal. Und wenn jemand seziert, natürlich, wenn die Gäste dann anfangen, jo, manche Gäste sind immer anstrengend, das gibt's auch. Und solange die nicht irgendwo grob werden, die Gäste in ihrer, ja, zu meinem Personal, dann soll der Gast sein, wie er ist. Ne? Und wenn er seziert und ein bisschen fachsimpeln will, weil er Hobbykoch ist, ist es auch fein. Ja? Also, ja, jo, mache ich, als würde ich nichts merken. So.
Aber wenn wir das nochmal nehmen, wenn wir, sagen wir mal, die Gesamtkomposition nehmen, du hast auch gerade vorhin davon oder gesprochen, wie ist das Ambiente bei euch und wie ist es so aufgeteilt? Was macht denn wie viel aus eigentlich bei einem Restaurantbesuch aus deiner Sicht? Also wie viel ist, sagen wir mal, Service, wie viel ist das Ambiente, wie viel, gut, ist das Essen? Also
ich sage immer, um das auch so ein bisschen deutlich zu machen, meine Küche ist nur eine von diesen drei Säulen, ja, die dazu gehören für so einen Abend. Um das klar auch mal nach hinten zu rücken, dass man versteht, worum es mir eigentlich geht. Also für mich ist die Hauptsäule tatsächlich der Service. Der Kontakt, ja, mit dem Team, okay, diese persönlichen Momente und diese Dinge, die ein Restaurant für dich zu deinem Lieblingsrestaurant oder zu deinem Stammlokal machen, ja, mhm, wo du dich wirklich vom ersten Moment an wie zu Hause fühlst. Und das ist eigentlich unser Kapital. Natürlich kommen die wegen der Küche und wenn wir da, wir sind da wirklich, würde ich sagen, weitestgehend fehlerfrei unterwegs, auch bei hohen Gästezahlen. Und natürlich, wenn wir da ständig irgendwo stolpern würden, dann hätten wir ein Problem. Das funktioniert natürlich nur, wenn du souverän ablieferst und da wirklich... möglichst nichts passiert und nichts schief, klar, geht, ja, dann ist das alles fein und dann kannst du dich eben auf diese Dinge konzentrieren, ja, und das ist für mich das Allerentscheidendste, dieses, ja, diese Persönlichkeit, die du über diese Menschen, die da arbeiten, und das wirst du bei uns auch spüren, dass egal wen du begegnest, die sind alle dabei. Ja, das ist, es gibt ja solche Teams, wo du einfach merkst, die haben jetzt alle Bock. Ja,
ja, und geben ja, auf dich zu und, ja, geben dir auch das Gefühl, ja, gewünscht zu sein. Und
ich lasse, ne, die auch, wie sie sind. Also wir haben natürlich einen Katalog von Dingen, wie wir es machen wollen und wir wollen so einsetzen und diese klassischen Regeln und wir wollen, ja, das natürlich, du musst auch, du hast ja manchmal auch Gäste, die genau auf das achten. Ja, ja,
natürlich.
Das ist immer der schmale Grat, wie ich eben gemeint habe, das Tischtuch wegziehen und wir machen jetzt locker und sagen, du, das ist es halt nicht. Nee, ne? Du musst, nee, beide Welten beherrschen und den Gast möglichst schnell einschätzen.
Oder
und
sagen wir mal so, nur wenn du diese eine ganz wichtige Etikette-Welt beherrschst, kannst du auch
du musst anders es sein, erstmal beherrschen, um, ja, dann gezielt Dinge auch wegzulassen.
Kannst auch mal salopper sein, ne?
Genau, und das ist natürlich für ein junges Team oder auch Aushilfen, das kann natürlich nicht jeder diese Entscheidung, nee, treffen, ne? Aber das macht es bei uns wirklich aus und wir lassen die auch. Ja? Und das, ja, und es darf da mal ein kleiner Fehler passieren. Und das Wichtige ist, bei mir im Team, da ist niemand, dass wenn irgendwo etwas passiert, irgendwas nicht 100% cool gelaufen ist, die kommen direkt und was machen wir? So. Und das ist geil. Und dann kannst du manchmal aus so einem kleinen, keine Ahnung, der Wein kam gerade noch 3 Sekunden nach dem Essen. Es kann vielleicht mal in einem 60er-Service mal passieren, ja, dass dann die Kommunikation doch blöd war. Oder was weiß ich. Ne? Oder was haben wir letztens gehabt? Ein Gast war, besseres Beispiel, ein Wein war jetzt frei erfunden, aber da haben wir gehabt, das war cool. Der war auf Toilette, hat seine Serviette auf den Tisch gelegt und hat im Nachhinein sich dann so ein bisschen beschwert, dass die nicht gefaltet da lag. Wir machen das eigentlich, wir haben es in dem Moment versäumt. So, so Kleinigkeiten meine ich. Wenn sowas passiert und du aber dann geil reagierst, das ist, in dem Moment entsteht ein Moment, mhm, eine Situation und eventuell etwas, an das du dich erinnerst. Mhm. Und wenn die, ja, Lösung cool ist, dann ist es eigentlich fast, finde ich es fast cooler, dass dieser kleine Fehler passiert ist, damit du was Tolles draus machen kannst. Ja,
ja. Und, es stimmt, das bleibt viel mehr im Gedächtnis natürlich.
Und wenn ich noch, nur mit der Peitsche hinten dran stehe und auch diese jungen Leute nur unter Druck setze, die sind erstens mal nicht mehr sie selbst, die können dann am Tisch nicht mehr befreit mit den Gästen umgehen. Nee, und wenn was passiert, dann wird es verschwiegen und dann hast du...
Bist ja total gehemmt dann.
Genau.
Ja. Naja. Aber, und ganz wichtig, glaube ich, ist ja auch wirklich die ersten, wie immer, bei jedem Kontakt, die ersten Sekunden, ne? Wenn jemand reinkommt, die Begrüßung, ich meine, ich stelle mir jetzt mal jemanden vor, der vielleicht das erste Mal in ein Sternrestaurant geht, ein bisschen aufgeregt auch ist, ja, wie soll ich mich benehmen?
Ja.
Und ich glaube, da ist es, da können wir, glaube ich, den Rat geben, oder welchen Rat würdest du den Leuten geben, die das machen, die das erste Mal in ein Sternrestaurant gehen, ein bisschen zusammengespart haben, gesagt, jetzt lassen wir das mal machen, jetzt machen wir es mal.
Immer im Atama starten.
Immer
im Atama. Ja,
genau.
Nee, also ich glaube insgesamt, ich denke, wir sind da schon besonders unterwegs, aber insgesamt hat sich natürlich, das ist ja nirgends mehr steif. Ne? Also die sind heute alle schon entspannter geworden. Ich weiß, ich kann das nicht so genau formulieren, wo wir da genau uns so ein bisschen unterscheiden von manchen anderen. Das ist schwierig, ja, aber für uns ist das höchste Ziel, dass der Gast schnell ankommt. Ah. Ja, und du hast Gäste, wo du merkst, die sind unsicher, die sind jung,
die
wissen nicht genau, wie es geht. Ja. Dann trinken die nachher nur eine Cola und dann kriegen sie eventuell, okay, alles klar. Nee. Das wirst du bei uns nicht spüren.
Ja.
Es werden alle auf eine sehr persönliche Art behandelt. Und das höre ich von Gästen, kriege ich ganz oft das Feedback, ja, sie waren ja jetzt das erste Mal und irgendwie haben sie sich direkt wohlgefühlt. Und das ist es, was wir erreichen wollen. Wie es genau funktioniert, es ist ein warmer Empfang, es ist einen kurzen Moment mal innehalten, mal kurz in die Augen schauen, ein ehrliches Lächeln.
Ja.
Und ich glaube, dann bist du schon irgendwie da, wenn man merkt. Und so ein kleiner Zuhören auch, was nicht gesprochen wird, diese kleine Aufmerksamkeit.
Also du musst schon echte Antennen haben. Ne? Also als Servicekraft dann.
Klar, das Talent hat nicht jeder.
Ne? Und der Rat an die Gäste, die das zum ersten Mal machen, den kann man ja auch sagen, hey, sag das ruhig. Dass ihr das erste Mal in einem Sternrestaurant seid, oder? Seid offen.
Absolut.
Dein Gegenüber freut sich, dir einen tollen Abend bereiten zu können.
Ja, genau. Also entweder einfach sagen und sagen, haben wir auch ganz oft. Finde ich dann immer süß. Ja, das ist das erste Mal heute und so. Finde ich total cool. Und das ist wichtig. Also wenn du natürlich ein Typ bist, der da total locker mit umgeht, ist ja egal. Ja, aber wenn du dann so, du hast dann schon die Gäste, die sind über den ganzen Abend, da gibt es aber eine Ausnahme, so ein bisschen unsicher, ja, und das ist halt schade. Ich meine, es kostet ja auch Geld am Ende des Tages, ja. Und eigentlich soll das ja eine Auszeit sein, das ja, wie ein kleiner Ausflug sein, ne?
Ja. Und es ist ja auch ein Event. Man muss das ja auch so sehen, nicht? Also es ist, wenn ich in ein Konzert gehe, ist es ein Event für mich. Ob jetzt klassisch oder Pop oder Rock, ist ja auch egal, aber ich kleide mich ja auch irgendwie entsprechend zu dem Anlass, mach da irgendwas und so. Ja, ist es ja beim Essen gehen auch immer. Und ich finde, so muss man das auch sehen. Und es ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, es ist ja viel mehr. Es ist ja eine Inszenierung. Ja,
genau.
Ohne, dass es jetzt irgendwie überinszeniert wird. Gut, die gibt es ja auch, die Kollegen, die inszenieren, wo das Essen auch da ist, aber eigentlich ist es eine Inszenierung.
Jo.
Aber gut, der Mix ist ja wichtig.
Absolut, ja.
Jetzt haben wir lange geredet, Martin. Ich muss jetzt vorbeikommen bei euch. Ne? Also
wie gesagt, also
ja, ich mache meinen Stopp empfehlen. Bei
euch. Ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Das nächste Mal auf dem Weg nach Süden. Welches ist die nächste Autobahn?
Die nächste Autobahn?
Ja, bei euch, bei wenn man gen Süden fährt.
Gut, entweder A8 oder die A620.
A8 oder A620. Ja. Also auf dem Weg nach Frankreich immer da, wenn wir aus dem Norden kommt.
Auf jeden Fall.
Stoppen.
Wie gesagt, Stammtisch. Legendär.
Geht immer.
War dein cooler Einstieg, aber auch vom Level her. Auch für geübte Sternefresser, sage ich mal, einfach eine andere Art, toll zu essen. In einem coolen Ambiente, toller Barkeeper, tolle Cocktails. Auch als Pairing erhältlich und ansonsten halt Sinne, Seele. Wie gesagt, also 4 Tage muss er schon buchen.
4 jetzt schon?
Hotelzimmer haben wir auch. Guck mal.
Habt ihr?
Ja, klar.
Nee, ihr habt Hotelzimmer?
3. Für unsere Gäste.
Ja, ist doch super. Ja. Aber eben mussten ein Wochenende machen, jetzt schon 4 Tage. Alles klar. Das wird eine lange Reise. Machen wir. Martin, ich danke dir.
Ich freue mich bei dir.
Und noch viel Spaß in Hamburg.
Danke dir.
So, und das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Und wenn dem so ist, dann bitte gebt uns doch da, wo es möglich ist, auf Apple, Spotify und so weiter, hohe Punktzahlen. Gerne 5 Punkte, denn das erhöht unsere Sichtbarkeit und das hilft natürlich immer sehr. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.